Markus 14 ab Vers 1. Ich lese die ersten beiden Verse. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Okay, wir sind in der Passionswoche, zwei weitere Tage, sollte es dann das Passafest geben. Und dann habe ich das die Akteure genannt. In diesem Fall waren es Feinde, die obersten Priester und die Schriftgelehrten. Eigentlich die Leute, die Jesu Freunde hätten sein müssen, denn sie waren die Mittler des Volkes. Sie waren dabei, als die Opfer geopfert wurden. Und die Schriftgelehrten waren die, die vielleicht am meisten ihre Zeit in der Heiligen Schrift, in der Bibel verbrachten. Und wenn die Bibel als Thema den Herrn Jesus Christus hat, das Alte Testament schaut zu ihm nach vorne und das Neue Testament sagt, er ist da oder er war da, die Bibel handelt um Jesus, dann müsste man denken, diese Leute, die sich am besten mit der Bibel auskennen, müssten ihm am nächsten sein, müssten seine Freunde sein. Das waren sie aber nicht. Sie sahen sich in ihrer Autorität, in ihrer Macht bedroht. Und dass sie keine guten Menschen waren, zumindest das Gros dieser Leute, obwohl sie religiöse Leiter waren, wird durch folgende Worte ersichtlich. Denn am Ende des ersten Verses heißt es, sie suchten, das sagt uns, sie hatten Absichten. Ihre erste Absicht war, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Mit List. Es ging ja nicht um rechte Dinge. Nicht auf legale Wege für ein Verbrechen seinerseits, sondern bei Nacht und in diesem Fall nicht bei Nebel, aber schon so eine Aktion. Eine illegale Verhöre, die Prozesse, die Gerichtsverhandlungen durften nicht in der Nacht passieren, denn sie sollten öffentlich sein und sollten überschaubar sein. Die Menschen sollten überprüfen können, ob es um rechte Dinge ging. Aber in diesem Fall haben sie nicht nur eine, sondern mehrere Ausnahmen gemacht. Absicht 2, wenn man das Ergreifen und das Töten zusammennehmen, ist in Vers 2, sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Sie wussten, dass die Galiläer zum Teil hinter ihm standen und dass sie sich manchmal an einen Aufruhr beteiligten, wie in Lukas 13, 1 bis 2. Der Herr fragte, denkst du, die waren schlechtere Menschen? Pilatus hat ihr Blut gemengt mit dem Blut ihrer Opfer. Das waren Galiläer. Aber Gott wollte, dass der Herr Jesus während des Festes stirbt, denn er sollte dadurch den prophetischen Sinn des Festes erfüllen. Und obwohl die Menschen sagten, nicht während des Festes, sagte Gott doch. Nun schauen wir das Geschehen an einem anderen Ort. Das Geschehen um den Herrn in Bethanien. Wir lesen jetzt die Verse 3 bis 11. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hatten gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Iskariot oder Ischariot, wie auch immer man das ausspricht, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Also zweimal, am Ende von 10 und am Ende von Vers 11, verraten. Ein beliebter Kommentator, D. Edmund Hebert, schreibt, der Versuch, diese Salbung in Lukas 7, in den Versen 36 bis 50, mit der Salbung in Bethanien gleichzusetzen, ist nicht gerechtfertigt. Die einzigen Gemeinsamkeiten sind die Akt der Salbung und der Name Simon. Aber wie in Deutschland heutzutage, war es auch damals der Fall, es gab sehr viele Simons. Alles andere ist anders. Zeit und Ort, der Charakter der Frauen und ihr Motiv für die Salbung Jesu, die Reaktion der Anwesenden, die Antwort Jesu auf die Kritiker. Dort war Simon eine zentrale Figur in der Geschichte. Hier spielte er überhaupt keine Rolle. Und ein anderer, der sehr bekannt war für seine Wortkenntnisse, also er kannte sich sehr gut mit der griechischen Sprache aus, A.T. Robertson, bemerkt, angesichts all dieser Unterschiede ist es absurd, die beiden Salbungen als dieselbe darzustellen. Und ungeheuerlich, Maria von Bethanien auf so dünner Grundlage einen Vorwurf zu machen. Okay, es gibt zwei Salbungen, aber sie waren zu unterschiedlichen Zeiten. Aber das, was diese Frau getan hat, war sehr kontrovers. Ich nenne es eine kontroverse Tat oder vielleicht, damit die Gliederung später ein bisschen Zusammenhang hat, Aktion. Denn später haben wir Reaktion und Gegenreaktion. Eine kontroverse Aktion in den Versen 3 bis 4. Wir sehen zuerst den Tatort Bethanien. Manche denken, dass dieser Simon der Aussätzige vielleicht der Vater von Lazarus, Maria und Martha war. Können wir nicht sagen. Nur weil es dasselbe Dorf war, wissen wir nicht dasselbe. Aber er war in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen. Und er saß, oder wie es damals Sitte war, er lehnte sich, er legte sich zu Tisch. Vielleicht war dieser Simon schon gestorben. Aussätzige durften auf jeden Fall nicht im Dorf oder in der Stadt sein. Wenn er anwesend war, und das wissen wir nicht, dann war er geheilt worden, sonst hätte er da nicht sein können. Wir wissen nur, dass einer namens Simon ein Haus in Bethanien hatte oder zumindest, dass sein Name in Verbindung gebracht wurde mit diesem Haus und dass er zu irgendeiner Zeit aussätzig war, aber über ihn selbst wissen wir sonst nichts. Es ist alles Vermutung. Wir dürfen vermuten, es ist ja nicht schlimm, aber uns festlegen wäre sinnlos, denke ich. Also Tatort hatten wir, jetzt die Täterin. Aber es war eine gute Tat. Ja gut, ich meine, wir sehen es als eine gute Tat an. Die damals haben es für ein Verbrechen vielleicht gesehen. Die Täterin, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl. Die Frau war Maria, Schwester von Lazarus. Das sagt uns Johannes 12, Vers 3. Vielleicht habt ihr in euren Bibeln, wenn ihr eine Studienbibel habt, bessere Informationen als meine. Ich habe einfach Kopfrechnung gemacht und schätze das Gewicht dieses Salböls auf 600 bis 700 Gramm. Die Narde war eine kostbare Substanz aus Indien. Kostbare Dinge werden manchmal verdünnt, ob es Drogen sind oder sonst etwas, Edelmetalle. Aber damit man an der Quantität verdient, anstatt an der Qualität. Aber diese war unverdünnt, ungemengt. Und wisst ihr, das war in Alabaster, es ist ein Stein, der sich gut formen lässt. Alabaster ist auch sehr schön. Vielleicht kennt ihr den Stein. Kann weiß sein, sieht etwas aus wie Marmor, weißen Marmor, aber lässt sich besser formen. Und dieses Flasche, hatte bestimmt einen Siegel, wahrscheinlich aus Wachs. Und man hätte dieses Siegel brechen können, hätte es entfernen können, damit man nur ein Teil davon auf ihn ausgießt. Aber nein, sie hatte anstatt das Siegel das Fläschchen gebrochen. Sie hat wahrscheinlich in ihrer Hand den schmalen Hals dieser Flasche mit Gewalt abgeknickt, abgebrochen, damit nicht in kleinen Mengen, sondern damit der ganze Inhalt nicht wieder bringbar an ihn gespendet werde. Matthäus und Markus sagen, dass sie sein Haupt mit dieser Narde, übrigens Narde ist nicht Öl, mit dieser Narde benetzt hat. Johannes sieht, dass auch welche von der Narde auf seine Füße oder für seine Füße übrig blieb. An dieser Tat sehen wir auf jeden Fall, dass diese Person, diese Frau zu den Freunden Jesu gezählt werden darf. In Jerusalem zur selben Zeit ratschlagen seine Feinde. Sogar hier im Haus ist mindestens ein Feind, aber auch mindestens ein Freund. Diese Frau hat ihn wertgeschätzt. Danach sehen wir die Frau selbst nicht mehr. Ich meine, der Herr nimmt Bezug auf sie, aber er wird sich zu ihrer Person äußern, aber sie hat jetzt ihre Tat nicht begangen, aber vollbracht. Und jetzt geht es um den Sinn und um die Bedeutung, um den Wert ihres Opfers. Sie macht sonst nichts weiteres. Es gibt also Reaktionen und Gegenreaktionen auf diese Tat. Ich sehe vier. Gut, die vierte Gruppe kann ja nicht dazu gerechnet werden. Sie freut sich, aber sie war nicht anwesend. Aber ihr werdet das gleich sehen. Die Reaktion der Beobachtenden, der anwesenden Leute, die zugeschaut haben, während diese Frau das getan hat. Das sehen wir wiederum in Vers 4 und in Vers 5. Und wir sehen die Emotionen, die Gemüter dieser Leute. Es wurden aber etliche, das war schön anonym, das war, ja, vielleicht waren ein paar dieser seine Freunde, aber das war nicht wichtig, dass sie irgendwie entblößt werden, zur Schau gestellt. Etliche hörten, gehörten. Also es steht nicht hier, wer zu den etlichen gehörten. Das heißt nicht, dass sie alle Feinde waren, die sich äußerten. Sie waren vielleicht alle imstande, unwillig zu sein. Wir wissen zum Beispiel von Markus 10, Vers 41, dass 10 Jünger unwillig waren über die anderen beiden, wo die Mutter gesagt hat, Herr, lass meine Söhne die Hauptminister sein zu deiner Linken und deiner Rechten. Und die anderen 10 waren aufgebracht. Sie waren unwillig. Wahrscheinlich wären es die anderen zwei auch gewesen, wenn es nicht sie gewesen wäre, die ihr Vorteil gesucht hatten. Das waren die Emotionen. Unwillig. Und dann haben wir die Worte, die sie sprachen. Wer auch immer es war, es waren mehr als nur einer, aber wir wissen anhand von einem anderen Evangelium, dass es auf jeden Fall genau der Judas Iskariot war. Übrigens, ob es heißt Iskariot oder Ischariot, darüber könnt ihr diskutieren. Ich habe letzten Sommer für die Freizeit ein kleines Liedchen übersetzt. Kennst du Jesu Jünger? Und dann werden sie alle aufgelistet, damit die Kids lernen können, wie die Jünger Jesu hießen. Und am Ende heißt es, und Judas Iskariot, aber sie singen auch manchmal Ischariot. Und ich weiß nicht, ob das alle die Schwaben sind, die das sagen, aber okay, gut. Das hatte aber keinen geistlichen Wert. Aber die Worte hier, wozu die Verschwendung? Nun, Brüder und Schwestern, das Wort wozu ist ein gutes Wort. Ich wünschte, mehr Leute würden dieses Wort gebrauchen. Wozu ist an und für sich keine schlechte Frage. Wir sollten uns doch überlegen, wozu das Ganze? Nicht nur das Ganze hier, sondern wozu lebe ich? Wozu mache ich das, was ich mache? Die Tatsache aber, dass sie gefragt haben, wozu die Verschwendung, lässt wissen, dass sie ihn dafür nicht wert geachtet haben. Ich habe hier das Öl, aber die Narde, die Salbe war ihnen mehr wert als er in diesem Fall. Dann sagten sie, man hätte. Man denkt sich immer die Möglichkeiten aus. Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Es hört sich an wie etwas, was Philippus gesagt hätte und gesagt hat in Johannes 6, Vers 7. 200 Denare Brot reicht nicht aus. Das war einer, der schnell Kopfrechnung machen konnte. Aber diese Flasche war so viel wert wie der Gesamtlohn eines Arbeiters in einem ganzen Jahr. Wenn jede Woche oder fast jede Woche 6 Tage gearbeitet wurde, würden das etwa 300, ein paar mehr als 300 Tage sein. Und dann nehmen wir die Festtage dazu, kommt es dann schon auf die 300. Aber sie sagten, es ist mehr wert als 300 Tage Löhne. Und sie murrten, etwas, was in der Schrift immer wieder verboten wird. Sie murrten über sie, heißt es. Und wir wollen die Schrift nicht korrigieren. Also, sie murrten über sie. Aber ich denke, sie hatten auch was gegen ihn, obwohl es das nicht heißt. Weil nicht nur hat sie das getan, aber er hat es gut geheißen. Also wenn sie ein Problem hatten mit ihr, dann werden sie auch mit ihm ein Problem gehabt haben, weil er das billigt. Damit haben sie ihren Missmut zum Ausdruck gebracht. Murren, hört sich fast an wie Murren. Gemurmel. Unterschwellig und in leisen Tönen, aber nicht immer, haben sie über die Frau und vielleicht über den Herrn geschimpft. Die Frau hätte in Tränen ausbrechen und aus dem Haus hinausfliehen können, obwohl ihr Herz sonst voller Seligkeit gewesen wäre, denn sie hatte ihrem Herrn das kostbarste geopfert, vermutlich das kostbarste, was sie hatte, ihm selbst ausgenommen. Also er war für sie kostbarer, deshalb hat sie das ihm geopfert. Und das Opfer seines Selbst sollte er zeitnah am Kreuz bringen. Nun sehen wir nicht nur die Reaktion der Beobachtenden, sondern auch die Reaktion des Herrn selbst in den Versen 6 bis 9. Und merkt, er hat sie in Schutz genommen. Er verteidigte sie. Jesus sprach, lasst sie, Ich habe nachgeschlagen, es ist dasselbe Wort wie lass die Kinder zu mir kommen. Also lassen, erlauben, lass zu oder lass die Frau das tun, was sie mir aufopfernd tun will. Dann stellt er eine Frage. Jesus hat so viele Fragen gestellt. Ich vergesse wie viele, aber Kevin hat gesagt, es sind hunderte Fragen im Neuen Testament, die er gestellt hat. Kevin Matthias, falls ihr ihn kennt. Hier heißt es, warum bekümmert ihr sie? Ärgern, auf die Nerven gehen, wie die Frau mit dem ungerechten Richter. Sie macht mein Leben unmöglich, unangenehm. Ihr verursacht in ihr Gemüter, die unter diesen Umständen eigentlich andere sein sollten. Sie müsste momentan auf Höhenflug sein. Sie hatten sie aber die Tat nicht ganz auskosten lassen. Die Freude daran, den Augenblick des Ausdrucks ihrer Liebe schätzen zu können. Wobei ich denke, der Herr gönnt das ihr in der ganzen Ewigkeit. Ja, in dem Moment war die Freude vielleicht nicht voll, aber bestimmt ist die Freude es jetzt. Er hat nicht nur gesagt, lass sie und stellte eine Frage, sondern er wertete das, was sie tat, aus. Und zwar in Vers 6 und wiederum in Vers 8. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das ist doch gut, was sie tut. Allerspätestens jetzt weiß sie, dass es zumindest ihm nicht missfallen hat. Er hielt es nicht für eine Verschwendung. Was interessant ist, also manche sind bescheiden und sagen, ach ja, nicht für mich, aber er sagte doch für mich. Nicht weil, wisst ihr, wenn wir uns rühmen, wenn wir stolz sind, wenn wir wollen, dass die Welt sich um uns dreht, ist das verkehrt, weil eigentlich er der Wichtigste sein müsste. Aber er kann dafür sein, dass er der Wichtigste ist, dass er im Mittelpunkt ist, dass man ihm das Kostbarste opfert, was man hat. Das ist nicht verkehrt. Er hielt es also nicht für eine Verschwendung und es war es auch nicht. Und in Vers 8, ich überspringe Vers 7 momentan, sie hat getan, was sie konnte. In letzter Zeit, und vielleicht habt ihr das von mir schon gehört, ich denke, ich habe das vielleicht Lothar am Sonntag am Esstisch erwähnt. In letzter Zeit hat mich der Gedanke ständig begleitet. In Markus 7, Vers 37 steht, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Er hat alles wohl gemacht. Oft meinen wir müssten alles wohl machen. Und wenn wir es nicht gut machen, dann wird nichts daraus, denken wir. Vor Jahren habe ich Zeugnis gegeben und ich habe das oft so beschrieben, es kam mir so vor, als würden Eiswürfel aus meinem Mund rauskommen und auf den Boden zu meinen Füßen landen. Ich dachte, ich habe das wirklich schlecht gemacht und habe dann gedacht, Gott kann das nicht gebrauchen, es war schlecht. Es war nicht gut, was ich da machte. Ich habe versucht, ein Zeugnis zu geben, das war ein schlechtes Zeugnis. Gott kann das nicht gebrauchen. Better luck next time. Also nächstes Mal hoffentlich gelingt es mir besser. Habe ich gedacht. Und wisst ihr was? Dann haben Delin und ich gemeinsam in dem Auto gebetet. Herr, ich habe nicht einmal gesagt, glaube ich, segne das Wort oder segne dieses Zeugnis, weil ich gedacht habe, es ist schiefgegangen. Was gibt es da zu segnen? Wir beteten aber, Herr, zukünftig, gebrauche uns. Benutze unser Wort. Aber wisst ihr was, ein paar Wochen später, vielleicht 6 Wochen später, bekam ich dann ein Telefonat, und es war Kai. Und der Herr hatte ihn errettet, anhand von der Literatur, die wir hinterlassen hatten. Nicht nur, ich meine, Susan hat auch dazu beigetragen und andere auch, aber der Herr hat die Literatur, das Neue Testament und das Begleitheft gebraucht. Und ich habe gedacht, ich habe es schlecht gemacht, das kann der Herr nicht segnen. Und immer wieder, ich habe jüngst in YouTube das Zeugnis eines Mormonen-Missionars gehört. Er wollte einen Baptistenpastor in Florida konvertieren. Er ging zu ihm hin und fragte, ob er nicht Zeit hätte. Der Pastor sagte, ja, ich nehme gerne für euch Zeit. Und er setzte sich hin und sie tauschten sich aus, ich denke 2 Stunden etwa lang. Und dann gingen sie auseinander und der Pastor sah sie nicht mehr. Jahre später, also dieses Zeugnis des Pastoren ging dem Missionar so nah, und er sagte, ich muss ihn seine Argumente widerlegen. Und morgens treffen sich die Missionare, also die Mormonen-Missionare, oder treffen sich nicht, ich weiß nicht, aber sie haben 2 Stunden, wo sie studieren können, lesen und so. Und dieser hat begonnen, das Neue Testament zu lesen. Und über die nächsten 2 Jahre hat er das Neue Testament 12-mal gelesen, 12-mal. Und 3 Wochen vor Ende seiner Mission bekehrte er sich zu Jesus Christus. Er musste dann am allernächsten Tag, er durfte nicht einmal die 2 Jahre zu Ende dienen. Er wurde nach Hause geschickt in Unehre. Ein paar seiner Familienmitglieder sind mittlerweile Christen. Sein Vater, seine Mutter. Sein Vater war Apostel in der Kirche. Seine Mutter war Professorin an der Brigham Young University. Und mindestens 1 seiner Brüder hat sich auch bekehrt. Aber die Familie verlor ihre ganze Firma und also musste umziehen, wohnt jetzt in Kentucky, glaube ich. Auf jeden Fall, dieser mittlerweile verheiratete Mormon-Missionar dachte, ich möchte wissen, ob ich den Pastor finden kann. Und er recherchierte und siehe da, er fand ihn doch. Er war nicht mehr in Florida, aber er hat ihn gefunden und ging zu ihm hin oder rief ihm an, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sagte der Pastor, oh, ich war so discouraged, so entmutigt. Ach, ich dachte, ich hatte so schlecht gemacht. Was bin ich froh zu hören, dass Gott mein schwaches Wort doch gebraucht hat. Und ich denke, ich möchte, dass wir auch das zu Herzen nehmen. Ich habe in letzter Zeit dann gesagt, ich muss es nur machen. Nur er kann es gut machen. Ich muss es nur machen. Mach doch. Nicht mach es gut, mach es überhaupt. Nur er kann es gut machen. Als ich dann diese Aussage in Vers 8 gesehen habe, sie hat getan, was sie konnte, habe ich gedacht, ich könnte es anders formulieren. Ich muss nur machen, was ich kann. Jesus wird es gut machen. Und Brüder und Schwester, wenn ihr nichts sonst mitnehmt heute Abend, macht, was ihr könnt. Jesus kann es gut machen. Es mag vielleicht nur ein Lunchpaket sein, aber er kann es vermehren und damit 5000 oder mehr verspeisen. Also macht einfach, Gott nimmt das Kleine, das Schwache der Welt, nicht das Vornehme, nicht das Edle dieser Welt, oft nicht zumindest. Und ja, wir würden uns freuen, wenn die renommierten Namen im Internet, und ich könnte sie nennen, ich werde sie nicht nennen, die gerade damit ringen, ob sie nicht Christen werden sollten, also gläubig an den Herrn Jesus. Wir würden sie sehr gerne zu unseren Geschwistern haben, zur Familie Gottes zählen können, weil sie so intelligent sind, weil sie so beredet sind. Aber wisst ihr, selbst wenn das passiert, und ich bete auch für solche, ich werde, wenn es noch dafür Zeit gibt, einen hier in Deutschland nennen. Ich wäre so dankbar und glücklich, wenn er sich bekehrt würde. Aber meistens sind es die bettlägerig oder die anderen, die Gott errettet. Machen wir, was wir können? In Lukas 17, Vers 10 steht, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Aber zu oft tun wir nicht alles, was wir könnten.